NDR Kultur à la carte.
Mit Martina Pute und heute wollen wir uns mit den Mooren in unserem Land und auch weltweit beschäftigen. Zu Gast ist die Landschaftsökologin und Moorforscherin Dr. Franziska Tanneberger. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich sehr.
Frau Dr. Tanneberger, Sie sind Leiterin des Greifswald-Moor-Zentrums an der Uni Greifswald. Zunächst mal die Frage, was machen Sie an diesem Zentrum und warum haben die Moore Sie persönlich so in Ihren Bann geschlagen?
Ja, wir sind hier in Greifswald eine recht große Gruppe von Menschen mittlerweile, also weit über 100 Personen, die an der Universität arbeiten, aber auch bei der Michael-Soko-Stiftung und bei einem Verein, Düne e.V. Und wir haben uns als Greifswald-Moor-Zentrum zusammengeschlossen und arbeiten eigentlich zu ganz vielen Aspekten, die sich mit Mooren beschäftigen. Also wir machen Forschung, wir gucken wirklich, wie ist der Wasserstand in Mooren, welche Tiere und Pflanzen leben dort, wie verhalten sich Nährstoffkreisläufe dort beispielsweise, wie gut kann man Moore von Satelliten erkennen, wie kann man Moore kartieren, all diese Fragen. Aber es geht uns auch darum, dass wir zu einem wieder besseren Umgang mit Mooren eigentlich kommen und wie wir in der Gesellschaft auf Moore gucken, wie wir mit Mooren umgehen, was für Perspektiven diejenigen haben, die diese Moore wirtschaftlich nutzen wollen. Und das sind so die Themen, die uns zusammenbringen. Und das ist viel Arbeit für viele Menschen.
Und was Sie gerade angerissen haben, das sind auch alles Kapitel und Unterkapitel in einem Buch, das Sie geschrieben haben, gemeinsam mit der Journalistin Vera Schröder. Das Moor ist der große Titel, Untertitel über eine faszinierende Welt zwischen Wasser und Land und warum sie für unser Klima so wichtig ist. All diese Aspekte, Frau Tanneberger, wollen wir in dieser Stunde vertiefen. Zunächst aber noch eine Frage dazu, wie Sie persönlich zu dieser Moorleidenschaft, nenne ich es mal, gekommen sind. Im Klappentext Ihres Buches, da steht, dass Sie zunächst an der Uni Greifswald Landschaftsökologie und Naturschutz studiert haben, sich dann aber auf die Moorforschung spezialisiert haben, weil Sie die Menschen so mochten, die sich mit den Mooren beschäftigt haben. Was sind denn das für Menschen?
Ja, das ist eine schöne Frage. Das erste Wort, was mir dann doch einfällt, ist fröhlich. Ich habe sehr viele fröhliche Menschen in meinem Arbeitsumfeld. Und das war auch damals wirklich während des Studiums, während meiner Ausbildung so der Punkt, dass ich mich zu der Lebenshaltung bestimmter Menschen, die sich mit Mooren eben auch schon beschäftigten, hingezogen gefühlt habe, aber immer auch in Verbindung damit genau hinzugucken, was passiert da eigentlich. Und das ist natürlich auch, ich sag mal, das Kerngeschäft von Wissenschaftlern. Wir wollen Dinge ganz genau wissen, wir bohren nach, wir messen nochmal und vergleichen. Und diese Kombination mit einer gewissen Fröhlichkeit, mit einer positiven Haltung ranzugehen, aber eben auch genau zu erforschen, wie es um Moore steht, das fand ich sehr spannend. Das hat mich in meinem Studium auf jeden Fall geprägt. Und später habe ich dann natürlich auch viele Menschen kennengelernt, die in Moorlandschaften, in Moorregionen leben und zum Teil auch über ihre Familien schon sehr lange mit diesen Landschaften verbunden sind. Und das hat mich dann begeistert, weil das eben auch bestimmte Themen und Bilder und auch Hoffnungen und Ängste sind, die über viele Generationen eigentlich auch weitergegeben wurden und sehr zu uns hier in Deutschland auch gehören, obwohl wir doch relativ selten vielleicht über Moore nachdenken und reden.
Was Sie gerade gesagt haben, diese Geschichten gehören auch zu uns. Auf der Karte, die in dem Buch abgedruckt ist, sieht man, dass vor allem in Norddeutschland und ich glaube auch maßgeblich in Niedersachsen und in Mecklenburg-Vorpommern die meisten Moorgebiete tatsächlich sind.
Ja, das ist so. Wir haben, das ist lustigerweise ein bisschen wie auch auf dem Globus eigentlich. Wir haben eben die meisten Moore im Norden. Das ist in Deutschland sind das die vier Nordbundesländer. Und dann haben wir aber auch moorreiche Regionen in Bayern und Baden-Württemberg. In den quasi Bundesländern dazwischen kommen auch Moore vor, aber in geringerer Zahl. Und so ist es letztlich auch weltweit. Wir haben auch auf der Weltkugel die allermeisten Moore ganz im Norden, aber auch nochmal wieder im Süden der Erde, in Südafrika, Neuseeland, Tasmanien, Georgien auch eine Menge Moore. Und dazu kommt dann noch ein tropischer Moorgürtel, den wir in Deutschland allerdings nicht haben.
Sie haben für Ihre Arbeit den Deutschen Umweltpreis bekommen. Erstmal Gratulation dazu nachträglich. Haben Sie denn den Eindruck, dass Ihre Arbeit seitdem noch mehr wahrgenommen ist? Denn das ist ja auch Sinn und Zweck eines Buches, eines Preises.
Ja, also den Effekt kann ich nachempfinden und freue mich darüber, weil ich sowohl das Buch als auch den Preis immer als eine Möglichkeit gesehen habe, mehr Menschen zu diesem Thema anzusprechen, in den Austausch zu kommen, auch von anderen eben deren Erfahrung zu hören. Davon sozusagen auch was zu lernen. Ja, aber letztlich eben auch mit mehr Menschen darüber ins Gespräch zu kommen und nach Lösungen zu suchen, wie wir mit unseren Mooren in Deutschland umgehen. Und dass ich ja in meiner ganzen Entwicklung dorthin gekommen bin, das war letztlich auch das Ergebnis und der Effekt von den vielen Reisen im Ausland, die ich hatte und auf denen ich immer wieder gefragt wurde, wie geht's denn eigentlich den Mooren bei dir zu Hause?
Wir werden in dieser Stunde Musik hören, Franziska Tanneberger, die etwas mit dem Moor im weitesten Sinne zu tun hat. Vor allem hat sie aber mit Wasser zu tun und ohne Wasser kein Moor. Wir hören jetzt eine erste Wunschmusik, die Sie mitgebracht haben, und zwar aus der Wassermusik von Georg Friedrich Händel. Was verbinden Sie mit der Musik?
Ja, ich finde, dass sie eben dieses Wasserthema sehr schön aufgreift. Also ich höre sie gerne und sie drückt eben dieses Fließende, dieses immer in Bewegung Seiende, was ja fließendes Wasser eben auch ausmacht, finde ich sehr, sehr schön aus. Und Moore, mit denen ich mich eben auch in meiner Forschung beschäftigt habe, sind wirklich auch Moore, durch die Wasser durchfließt. Also wir haben ja als Wissenschaftler neigen wir dazu, für ganz viele Dinge Kategorien und Schubladen zu entwickeln. Auch bei den Mooren haben wir das. Und es gibt zum Beispiel Moortypen, die danach strukturiert sind, wo kommt das Wasser in einem Moor her und wie bewegt sich das Wasser dann durch diese Moore. Und da gibt es die Durchströmungsmoore, die waren ganz, ganz häufig in Norddeutschland in der Vergangenheit. Und dieses durchströmte, fließende Wasser, das ist eben was typisch für diese Moore. Und das kann man mit etwas Fantasie bestimmt auch in der Musik erkennen.
Thank you.
NDR Kultur à la carte. Wir hörten den zweiten Satz, den Rigaudon aus der Wassermusik Nummer 3 in G-Dur von Georg Friedrich Händel. John Elliott Gardner leitete die English Baroque Soloists. Und in dieser Stunde geht es um das Moor, seine Vielfältigkeit, seine Bedeutung für den Klima- und Umweltschutz. Und zu Gast ist die Moorökologin Dr. Franziska Tanneberger. Sie sind uns aus Greifswald zugeschaltet, Frau Dr. Tanneberger, und genau da spielt sich auch ein Großteil Ihrer Arbeit ab, obwohl Sie auch viel auf Reisen zumindest waren. Das entnimmt man Ihrem Buch über das Moor, dass Sie an ganz unterschiedlichen Orten der Welt Moore erforschen konnten. Ich will, bevor wir weiter über den Nutzen des Moores auch sprechen für unser Klima, noch mal kurz auf das zu sprechen kommen, was Sie eben vor der Musik erzählt haben, dass es ganz tolle Namen gibt für die unterschiedlichen Moore und wie sich das Wasser in ihnen verhält. Sie schreiben, es gibt Quellmoore, Hangmoore, Versumpfungsmoore, Verlandungsmoore, Überflutungsmoore, Überrieselungsmoore, Durchströmungsmoore, von denen hatten Sie erzählt, Kesselmoore, Übergangsmoore und Regenmoore. Also eine ganz große Bandbreite. Ich fand diese Namen so toll. Ich habe sie mir gleich rausgeschrieben.
Sie haben sie auch gerade sehr schön vorgelesen. Da hört man doch gerne zu. Und ich finde ja, dass sie auch die Fantasie anregen. Also man hat ja vielleicht auch jeder was anderes im Kopf, aber dass man sich ja bei so einem Kesselmoor vorstellen kann, das ist wie so ein tiefe Senke und da liegt dann so ein Moor drin. Und ich finde es schön, dass solche Namen dann eben auch gleich Assoziationen hervorrufen.
Ja, die sind unglaublich bildhaft und dieses Durchströmen, finde ich, das ist schon ein ganz starkes Bild für den Wasserhaushalt in dem Moor. Lassen Sie uns erstmal ganz an den Anfang gehen und gucken, was macht ein Moor überhaupt aus? Also was für Bestandteile müssen in einer Landschaft sein, damit man sie Moor nennt?
Ja, wenn wir ganz zurückgehen sozusagen dahin, dass so ein Moor entsteht, sind es dann mehrere Komponenten. Es ist das Wasser, das würde ich immer an erster Stelle setzen, aber natürlich sind es dann auch Pflanzen, die dort wachsen. Ohne Pflanzen eben auch kein Moor, ohne Wasser kein Moor. Und in der Landschaft muss das beides dann eben zusammenkommen in bestimmten Stellen, was wir vielleicht auch an diesen Namen schon ein Stück weit gehört haben. Man kann sich vorstellen, an den Küsten hat man solche Bedingungen, dass es Überflutungen gibt beispielsweise entlang der Flüsse, aber eben auch Hangmoore haben wir auch gehört, dort, wo es viel regnet, also wo einfach ein Wasserüberschuss ist, wo viel Niederschlag dann fällt, entsprechend an bestimmten Bereichen in den Gebirgen. Überall dort können dann Moore entstehen. Es siedeln sich Pflanzen an, von denen dann eben ja etwas passiert, was wir Torfbildung nennen. Also der ganze Trick eines Moores ist dann eben eigentlich, die Pflanzen machen Photosynthese, wie überall auf der Welt. Auch da, wo jeder von uns gerade ist, draußen auf der Straße, gibt es vielleicht auch ein paar Pflanzen, die machen Photosynthese. In der Regel wird aber dieses Material, was dann aus dem aufgenommenen CO2 gebildet wird, was aus Kohlenstoff zu großen Teilen besteht, eben auch im Jahresverlauf wieder zersetzt. Es geht wieder in die Atmosphäre, es gibt einen Kreislauf. Und dieser Kreislauf ist dann eigentlich unterbrochen in den Mooren, weil mehr im Boden dann bleibt, als wieder rausgeht. Und das machen diese Pflanzen über ihre unterirdischen Teile, die unteren Teile der Moose oder eben die Wurzeln. Die Pflanzen haben ja in der Regel im Boden noch große, große Wurzelgeflechte und Systeme, die dann eben jedes Jahr eben auch weiter wachsen. Und dieses Material bleibt in einem Moor langfristig erhalten, weil es vom Wasser wie mit einer Schutzglocke bedeckt wird und eben nicht sich weiter zersetzt und abbaut. Und damit können die Moore immer weiter in die Höhe wachsen, natürlich nicht unendlich weit, aber bei den Mooren hier in Deutschland können wir das recht genau sagen, die haben sich nach der letzten Eiszeit gebildet und viele dieser Moore konnten dann eben schon Schichten von etwa 10 Meter Torf aufbauen. Also man muss sich vorstellen, man steht in so einem Moor, das mag vielleicht ganz unscheinbar aussehen, ist eine grüne Wiese drauf, aber unter einem sind dann 10 Meter von diesem Torf, der einfach über die letzten Jahrtausende gebildet wurde. Und was ganz spannend ist, eben nicht nur viel Kohlenstoff ist, sondern auch noch ein Archiv. Also wer darin lesen kann, der kann in der Geschichte der Landschaft lesen.
Wann hat man denn herausgefunden, dass die Moore so wunderbar viel CO2 speichern und dass die Trockenlegung der Moore leider das komplette Gegenteil bewirkt?
Ja, in meiner eigenen Arbeit ist das jetzt auch schon eine ganze Weile her, aber es hat sich vielleicht so in den letzten 15, 20 Jahren abgespielt, dass es immer klarer geworden ist. Man hat dann eben angefangen, es gab Messungen, es gibt wirklich Messtechniken, mit denen man diese Treibhausgasflüsse erfassen kann. Dann kamen mehr Daten dazu und es formierte sich so langsam ein Bild, wie es eben in der Wissenschaft auch ist. Es kommen Daten dazu, dann macht man Meta-Analysen, man nimmt Daten von verschiedenen Standorten, guckt, was gibt es da für Trends, was gibt es für Zusammenhänge. Und es hat sich eben gezeigt, es gibt einen ganz klaren Zusammenhang, der ist fast linear, was in der Natur ja gar nicht so oft vorkommt, zwischen dem Wasserstand und der Menge an Treibhausgase, die aus so einem Standort dann in die Atmosphäre wieder freigegeben werden. Also je tiefer das Moor entwässert ist, desto mehr Treibhausgase werden freigesetzt. Und ich dachte eigentlich auch dann, naja, dass das auch vielleicht so der Zeitraum ist, seitdem man das schon weiß. Und im Zuge der Recherchen für das Buch habe ich beispielsweise mit Hans Josten, meinem langjährigen Kollegen hier in Greifswald und im Übrigen auch Träger des Umweltpreises in einem früheren Jahr, auch darüber gesprochen. Und wir bauen hier in Greifswald eine große, große Bibliothek auf für Moore. Die nehmen wir mal an, größte Moorbibliothek der Welt. Außerhalb zumindest Russlands. Und da sind eben dann auch Literaturhinweise und Bücher zu finden, die viel, viel älter sind. Und ich habe eben dann gelernt, dass die ersten wissenschaftlichen Arbeiten zu diesem Zusammenhang, dass aus trockenem Torf wieder CO2 entsteht, viel älter sind, an die 100 Jahre alt sind. Und das ist wiederum dann auch ein Beispiel, wie langsam sich manchmal dann neues Wissen doch erst durchsetzt.
Thank you.
Auf dem Wasser zu singen von Franz Schubert war das. In einer Transkription für Klavier von Franz Liszt und gespielt hat dieses Stück der Pianist Daniil Trifonov. Sie hören NDR Kultur à la carte. Heute zu Gast ist die Moorökologin Franziska Tanneberger von der Uni Greifswald. Und wir haben gerade schon gehört, wie das Moor entstanden ist, beziehungsweise wie die Entstehungsprozesse sich darstellen eines Moores. Sie schreiben in Ihrem Buch über das Moor, es gibt drei Zustände. Heute naturnahe, nasse Moorflächen, die machen etwa 2% aus. Trockene Moorböden, das sind 94% und wiedervernässte Moorflächen 4%. Das heißt, am besten wäre es wahrscheinlich, wir hätten 94% wiedervernässte Moorflächen, oder?
Ja, noch besser wäre naturnah. 100,
ja.
Das wäre am allerbesten, das stimmt. Aber ich meine, es ist ja kein Wünsch dir was. Und es gab ja gute Gründe, warum die Flächen entwässert wurden. Und ich denke, wenn wir nicht erstmal auch klarstellen, dass es ein Verständnis dafür gibt, dass das passiert ist, dann ja, sind wir auch ein Stück weit naiv oder haben vielleicht einen Blick auf unsere Welt und die Landschaft, der wirklich nicht viel weiterhilft. Also es ist einfach so, dass über viele, viele Jahrhunderte und Jahrtausende Moore entwässert wurden. Und diese Zusammenhänge, die damit eben dann auch im Einklang sind in Bezug auf eine Verschlechterung des Zustandes des Ökosystems und eben letztlich auch vielen Stoffen. Das sind einerseits das CO2, was aus den trockenen Mooren kommt, aber es werden auch massiv Nährstoffe aus diesen Flächen freigesetzt. Das sind Sachen, die erst viel später bekannt wurden. Und jetzt ist es natürlich dann einfach der Punkt, sich zu sagen, jetzt haben wir dieses Wissen. Wir sind jetzt eine Generation oder ein Zustand in der Welt, wo wir dieses Wissen haben. Und das muss doch dann jetzt der Anlass natürlich für uns auch sein und der Grund sein, dass wir in unserem Handeln anders mit den Mooren umgehen, aber natürlich auch nicht von einem Tag auf den anderen und natürlich auf eine Art und Weise, dass wir dafür Lösungen finden, die nicht zu einer insgesamt eben auch Verschlechterung gerade eben in diesen Moorregionen beitragen. Am Ende reden wir natürlich über ländliche Räume. Die Moore sind ja nicht in den Großstädten, sondern irgendwo auf dem platten Land oder eben im Gebirge. Und dann sind wir relativ schnell beim Thema Landwirtschaft in diesen Flächen und was für Möglichkeiten denn im Moment Menschen haben, da ja eben auch Einkommen zu erzielen und mit diesen Flächen umzugehen.
Na, was das Spannende ist auch an den Beschreibungen in Ihrem Buch, ist, dass Sie ja wirklich auch in die Geschichte gehen und gucken, zu welchen Zeitaltern sind die Menschen wie mit dem Moor umgegangen und warum. Und was ich faszinierend fand, war, dass Sie schreiben, dass im Mittelalter eigentlich eine relativ harmonische Bewirtschaftung der Moorräume, nenne ich es mal, stattfand. Was haben die denn damals so gut gemacht, was wir vielleicht heute als Vorbild nehmen könnten in manchen Bereichen?
Also meine Co-Autorin Vera Schröder hat ja einen sehr, sehr großen Anteil an diesem Buch, sehr viel an der Sprache des Buches eben geschliffen und gearbeitet. Und diese Formulierung, die sie dafür gefunden hat, die finde ich auch sehr schön, eben mit sanfter Hand. Also Menschen haben die Moore genutzt, aber eben auf eine Art und Weise, die dieses mit sanfter Hand beschreibt. Man hat den Wasserstand auch über Grabensysteme ein bisschen abgesenkt in vielen Flächen, damit man eben bestimmte Tiere dort auch zur Weide reintreiben könnte, damit man auch besser Heu machen könnte auf diesen Flächen. Aber man hat eben nicht diesen Anspruch gehabt, diese Flächen komplett umzugestalten. Also man hat sie ein Stück weit so noch sein lassen, wie sie eben natürlicherweise sind, hat kleinere Veränderungen vorgenommen, die vielleicht aus Sicht der damaligen Zeit gar nicht so klein waren. Heute wirken sie vielleicht auch nur klein im Nachhinein. Aber es ist eben nicht dazu gekommen, dass die Moore tief entwässert wurden, dass sie wirklich komplett umgestaltet wurden in hochintensive Agrarflächen oder Wälder beispielsweise oder eben in Torfabbaugebiete, was wir natürlich auch haben. So dass das eine lange Phase eigentlich ja auch war. Wir neigen ja jetzt immer so ein bisschen dazu zu denken, wir sind sozusagen das Hier und Jetzt ist eigentlich das ganz Entscheidende, sondern aber es gab natürlich eben viele Jahrhunderte und eine lange Zeit, wo auf andere Art mit den Mooren und eben sanfter umgegangen wurde. Das hat dann vor allem im letzten Jahrhundert dann stark nochmal gekippt.
Und das beschreiben Sie auch. Sie haben vorhin auch das Stichwort genannt, dass eben so viele Familien auch so stark mit der Geschichte des Moors und der Geschichte ihrer Familie in dieser Landschaft verbunden sind. Das sind meistens heute Landwirtinnen und Landwirte und die sind ungemein wichtig auch für die Forschenden, weil die einfach Kenntnisse über die Landschaft haben, die man sich ja selber erst mühevoll über Jahre und Jahrzehnte aneignen kann, die man aber da erfährt. Das heißt, diese Kooperation, nenne ich es mal, zwischen den Menschen, die mit dem Moor leben und vielleicht eine Umstellung wollen, und der Wissenschaft ist essentiell im Moment.
Ja, unbedingt. Also es ist natürlich dieses Wissen in einer Landschaft, wie ist jetzt eigentlich das Wasser gemanagt? Also wir haben ja heutzutage in unserer Landschaft ein hochreguliertes System, wie mit Wasser umgegangen wird. Das ist ja kaum noch was natürlich. Wir haben ganz viele unterirdische Rohre, die sich durch die Landschaft ziehen. Wir haben ganz viele Grabensysteme. Wir haben Pumpen, die überall aktiv sind. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Wissen. Das liegt bei den entsprechenden Verbänden, die in der Wasserwirtschaft, aber zum Teil eben auch bei den Landwirten, die ja da sehr eng eben auch zusammenarbeiten und für deren Flächen das ja ganz, ganz entscheidend ist für die Ernten, für die Befahrbarkeit der Flächen, wie der Wasserstand wirklich ist. Und genau dieses Wissen braucht man dann eben auch, um Möglichkeiten zu finden, dass der Wasserstand in Mooren wieder höher ist. Das ist im Grunde ja kein Teufelszeug, sondern es ist ja vor allem erstmal das Beenden der Entwässerung. Aber eben auch, dass wir nach traditionellen Nutzungen vielleicht eben auch schauen, was ist in der Vergangenheit vielleicht auch schon gemacht worden auf Mooren, mit Mooren. Es gibt ja auch ein paar Beispiele, wie man Moorpflanzen genutzt hat, bis hin beim Bierbrauen beispielsweise oder in verschiedenen, für Textilien gibt es auch aus der Vergangenheit Beispiele. Es gibt natürlich die Baumaterialien, es gibt das Dachdecken mit Schilf, mit Reet, was bekannt ist. Ich finde es auch immer sehr, sehr spannend, was es noch für Funktionen oder Nutzungsmöglichkeiten gibt, sozusagen für nasse Moore. Eine Sache, auf die wir jetzt ganz aktuell gekommen waren, ist eigentlich zu sagen, ja, Moore können auch der Verteidigung dienen. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen erstmal überraschend klingen, aber wir denken ja im Moment sehr intensiv in vielen Regionen der Welt über die wieder sozusagen Vergrößerung von Armeen, das Vergrößern des ganzen Militärs, der Waffenproduktion. Und es gibt in der Vergangenheit, in der Geschichte viele Beispiele, dass eben nasse Moore letztlich ja dazu beitragen, dass man viel strategisch geschickter und kluger in der Fläche agieren kann, weil man wenige Durchfahrtsmöglichkeiten hat, weil die Tragfähigkeit der Moore selber für schwere Militärtechnik eben gar nicht gegeben ist. Und da gibt es historische Beispiele aus den Dithmarschen zum Beispiel, wo das dänische Heer dann dank eines Moores sozusagen vernichtet wurde im 1500. Oder es gibt bei Kiew ganz aktuelle Beispiele.
In der Kultur à la carte heute zu Gast ist die Moorökologin Franziska Tanneberger. Wir sprechen weiter nach einer nächsten Musik von Claude Debussy. Thank you. NDR Kultur à la carte. Das Lausanne Festival Orchestra spielte Jeu de Vague aus dem Zyklus La Mer von Claude Debussy. Am Pult stand Claudio Abbado und mitgebracht hat uns diese Musik Dr. Franziska Tanneberger. Sie ist Moorökologin und Leiterin des Moorzentrums an der Uni Greifswald. Sie haben uns diese Musik mitgebracht. Was verbinden Sie mit Claude Debussy und La Mer?
Ja, ich lebe ja selber an der Küste und bin auch sehr bewusst, ich komme ursprünglich aus Berlin und habe mich aber quasi weiter nach Norden dann bewegt. Ich bin sehr, sehr gerne am Wasser und letztlich sind diese Küstenlandschaften für mich auch einfach ein Beispiel, wie positiv sich Natur auf uns auswirken kann. Also ich ziehe einfach ganz viel daraus, wenn ich aufs Meer blicken kann oder am Wasser bin und oder vielleicht Wasser höre und andere Menschen mögen das vielleicht haben, wenn sie im Wald sind. Und oder vielleicht in der Wüste sind, das ist sicherlich ganz unterschiedlich ausgeprägt, aber diesen Wert zu sehen, den Natur uns eigentlich geben kann, das ist auch für mich was ganz Wichtiges gewesen, war auch sicherlich eine Grundmotivation, dass ich mich mit Ökologie und Naturschutz nach der Schule dann dafür entschieden habe, mich damit zu beschäftigen und ganz davon abgesehen, dass man dann irgendwann ja mit Zahlen und Fakten und immer tiefer wissenschaftlichem Verständnis unterwegs ist, ist es auch einfach, glaube ich, ganz wichtig, sich immer wieder dann eben auch Momente zu gönnen, wo man die Schönheit von Natur genießt und auch das ist ja was, was dann so eine Musik auch auf ihre Art und Weise ausdrücken kann.
Ich fand auch, wenn man in Ihrem Buch liest, dass Sie gemeinsam mit Vera Schröder über das Moor geschrieben haben und jetzt diese Musik hört, vielleicht auch das Coverbild anguckt, das ist ein Stück wiedervernässtes Moor der Peene, so viel ich weiß. Ja. Eine ganz tolle Landschaft. Dann kommt einem diese Landschaft auch in den Sinn, ne, wenn man die Klänge hört. Und was ich auch so schön finde, in dem Buch haben Sie unterschiedliche Menschen, die ganz auf unterschiedliche Weise mit dem Moor verknüpft sind. Einerseits aus familiären Gründen, andererseits arbeiten sie damit, Fotografinnen, Wissenschaftlerinnen, aber eben auch Landwirte und Landwirtinnen. Mit denen haben sie kurze Interviews eingebaut in das Buch und denen allen ist gemeinsam, dass sie es unglaublich schön finden, in einer Moorlandschaft zu sein.
Ja, das ist richtig. Und der Hintergrund dieser Interviews ist ein bisschen auch, dass ich mich schon schwer getan habe, damit so ein Buch zu schreiben. Also ich habe auch schon vorher Bücher geschrieben, an Büchern mitgearbeitet über wissenschaftliche Forschungsthemen. Und das ist ja ein anderes Buch. Es ist ja ein Buch, in dem ich versuche, den Lesern und Leserinnen das Moor nahe zu bringen, was darüber zu erzählen, das natürlich auch ein bisschen mit meiner persönlichen Geschichte verknüpfe und auch viel mehr von mir letztlich preisgebe und erzähle, als ich es vielleicht sonst so machen würde. Und diesen Schritt dann zu gehen und so ein Buch zu schreiben, war für mich jetzt schon, und musste ich ein bisschen Anlauf nehmen. Und der Gedanke, dass ich dort auch Interviews von Menschen mit unterbringen kann und die mit dem Thema Moor verbunden sind und damit sozusagen die Aufmerksamkeit sich auch ein bisschen mehr noch auf andere Menschen mit verteilt, das fand ich sehr schön und ich habe mich sehr gefreut, dass der Verlag da auch zugestimmt hat. Und ich persönlich lese auch Interviews einfach sehr, sehr gerne. Ich finde es sehr schön, darüber einen anderen Menschen wie so ein Schlaglicht dazu bekommen, so ein kurzes Fenster in dessen Leben so geöffnet zu bekommen. Und am Ende habe ich in diesen kurzen Interviews auch nochmal eine ganze Menge mehr über Menschen erfahren, die mit dem Moor verbunden sind, was ich selber auch noch nicht wusste.
Das sind mitunter Generationen in der Familie, die schon dieses Land bewirtschaftet haben. Und das war zu Beginn ein sehr hartes Brot, beziehungsweise es gibt dazu auch einen Spruch, der in dem Buch vorkommt. Dem ersten den Tod, dem zweiten die Not, dem dritten das Brot und Sie fügen noch hinzu, dem vierten das Boot, weil Sie sind ja für die Wiedervernässung der Moore.
Ja, das ist aber so ein bisschen scherzhaft natürlich an der Stelle gesagt. Also der erste Teil, die ersten drei Stufen natürlich überhaupt nicht. Das ist wirklich sehr hart gewesen, wenn man sich zum Teil eben auch Berichte durchliest, diese Moorkolonien, die dann entstanden sind. Es gibt ja auch Bilder, auf denen man das Leben dieser Menschen nachgezeichnet sieht, zum Beispiel in Worpswede aus dieser Künstlerkolonie, wo ja Künstler wie Heinrich Vogler, Hans am Ende, Otto Modersohn, Paula Modersohn Becker gearbeitet haben mit wunderschönen Bildern. Da sieht man ja schon, wie karg und einfach und auch hart dann das Leben war. Und die sind vielleicht dann eher noch manchmal im Sommer, dann stellt man sich jetzt noch so einen Winter vor und Minusgrade im Moor. Da haben eben wirklich Generationen schwerst dafür gearbeitet, dass Moore letztlich kultiviert wurden, dass wir sie besser nutzbar machen konnten. Und diesen Shortcut jetzt zum Boot, das ist natürlich einfach der Reim. Es spiegelt auch die Tatsache wider, dass wir oft in wiedervernässten Mooren unterschiedliche Bedingungen dann haben. Und es gibt Moore, die sind sehr stark unter dem Meeresspiegel heutzutage, weil so viel von dieser Torfschicht verloren gegangen ist. wenn man dort das Entwässern beendet, dann laufen die quasi so ein Stück weit voll. Da kann es auch mal sein, dass das Wasser sozusagen wirklich als Wasserfläche zu sehen ist. Da kann man dann auch mit einem Boot sich vielleicht ein Stück bewegen, aber nicht wirklich gut, weil die Wassertiefe ist dann vielleicht doch nur 20, 30 Zentimeter. Und die Hoffnung ist natürlich, und genau das, woran wir arbeiten, dass das keine Flächen werden, auf denen großer Bootsverkehr stattfindet, sondern dass das Flächen sind, die man sinnvoll produktiv nutzen kann. Und dass der große Schlüssel aus meiner Sicht ist, dass Landwirtschaft eben fortgesetzt wird und damit eben kein Bruch eigentlich in der bisherigen Form stattfindet, sondern dass einfach eine Landwirtschaft unter anderen, unter nasseren Bedingungen auf diesen Flächen weitergeführt wird.
Das heißt, das Absinken der Landfläche hat sehr viel damit zu tun, dass quasi das Wasser entzogen wird. Kann man sich das vorstellen wie ein Schwamm, der sich wieder aufsaugt mit Wasser und dadurch hebt sich das Land?
Ja, das Bild ist im Grunde, es ist eine Vereinfachung, aber ein Teil davon ist richtig. Es ist wirklich so, diese ganz nassen Moore, das sind ja ganz viele physikalische Kräfte sozusagen in so einem Moor mit diesen großen wassergefüllten Poren dann im Torf. Und wenn dieses Wasser rausgenommen wird, dann sackt wirklich dieser ganze Boden, dieser ganze lockere Boden zusammen, verdichtet sich. Und was dann dazu kommt, ist eben, dass auch wirklich der Torf quasi verbrannt wird. Also diese CO2-Freisetzung, von der ich schon gesprochen habe, ist letztlich eine Verbrennung. Es ist eine Oxidation. Also das C aus dem Kohlenstoff verbindet sich mit dem Sauerstoff, mit dem O2 zu CO2. Das heißt, es ist dann auch wirklich nicht mehr so viel da wie vorher. Also es ist dann auch ein Teil weg vom Moor. Aber wenn jetzt das Entwässern beendet wird, wenn der Wasserstand wieder ansteigt, können diese Flächen auch ein Stück weit wieder aufquellen. Und was dann einfach das wirklich, wirklich Tolle ist, Torf kann wieder anfangen zu wachsen. Also wir haben ja dieses Riesengeschenk, dass Natur eine starke Regenerationsfähigkeit hat. Und es siedeln sich dann eben wieder Pflanzen an, die Torf bilden können. Und es wachsen wieder die Wurzeln nach unten und es entsteht wieder Torf. Und das Ganze kann auch gleichzeitig stattfinden mit Landwirtschaft. Denn in der Bewirtschaftung der Flächen mähen wir ja die Teile der Pflanzen, die oben oberirdisch sind. Und der Torf wird im Boden gebildet und das Ganze kann ganz wunderbar zusammengehen.
Über diese Symbiose und was da alles möglich ist, Franziska Tanneberger, möchte ich gleich mit Ihnen sprechen nach einer nächsten Musik von Edvard Grieg. In der Kultur à la carte. Wir hörten Anne-Sophie von Otter und Bengt Forsberg mit An einem Fluss aus dem Zyklus 12 Lieder nach Gedichten von Asmund Olafsson Vinje, Opus 33, komponiert von Edvard Grieg. Und wir sprechen über das Moor mit Franziska Tanneberger. Es ist ja so, Frau Tanneberger, dass das ein unglaublich angepasster Lebensraum ist. Also Flora und Fauna in den Mooren hatten scheinbar oder tatsächlich viel, viel Zeit, sich aufeinander einzustimmen. Sie haben über einen Vogel geforscht, den Seggenrohrsänger, der tatsächlich, das ist Stand des Buches, über das wir sprechen, von Ihnen, nicht mehr in Deutschland nistet. Gibt es denn da was Neues? Ist er zurückgekehrt oder ist er immer noch nicht wieder da?
Ja, das ist auch schön, wie Sie das fragen. Ist er denn immer noch nicht da? Also ich hoffe jetzt auch, dass er wirklich
mal wieder langsam zurückkommt. Das hörte sich so an, als wäre eine große Wahrscheinlichkeit da, dass er vielleicht nur mal kurz Deutschland auslässt und dann wieder zurückkommt.
Genau, es ist leider ein bisschen komplizierter. Wir sind eben ganz am westlichen Rand des Verbreitungsgebietes mittlerweile. Also alle Tierarten haben ja sozusagen irgendwo einen Bereich auf der Welt, wo sie in der Vergangenheit sich dann entwickelt haben und vorkommen. Und wir wissen aus den historischen Nachweisen, dass diese Vogelart, das ist ein ganz kleiner brauner Vogel, wiegt so 12 Gramm, so ein bisschen so gelbbraun gestreift und im Grunde kann man mal sagen, nicht besonders spektakulär. Da gibt es doch größere und schillerndere Vögel. Aber er ist zum einen eben ein Vogel, der sehr, sehr schön singen kann. Ein wirklich ganz, ganz bezaubernder Gesang, den die Männchen da dann vor allem in den Abendstunden von sich geben. Und zum anderen ist es eben eine Art, die wirklich ganz eng an das Moor gebunden ist und in Mooren fast ausschließlich vorkommt. Und früher kam die Art eben auch in den Niederlanden, in Belgien vor, in größeren Teilen Westdeutschlands und Frankreich. Und heutzutage hat sich der Bereich, wo diese Vögel sich noch vermehren können, immer weiter nach Osten verschoben. Und die größten Vorkommen gibt es eben jetzt in Belarus, in der Nordukraine und in Ostpolen. Und diese Moore, wo der Vogel vorkommt, und ich habe mir viele von denen selber auch anschauen können, gab es aber in der Vergangenheit bei uns und in den Ländern, die ich schon weiter im Westen aufgezählt habe, auch. Und er ist quasi verdrängt worden und immer weiter nach Osten gezogen mit der Zerstörung, mit der Veränderung der Moore bei uns. Und dass er jetzt so einfach wiederkommt, zum einen haben sich eben wirklich viele der Flächen verändert. Also er hat Schwierigkeiten, für sich geeignete nasse Moorflächen zu finden. Und wir sind eben auch noch nicht so schnell dabei, Moore wieder zu vernässen. Ja. Die große Hoffnung ist eigentlich, dass wir da jetzt mehr Tempo aufnehmen, dass es mehr wieder vernässte Flächen geben wird. Interessanterweise braucht man dann auch Landwirtschaft dafür, den Vogel zu halten. Das ist ein sehr schönes Beispiel, dass Landwirtschaft nicht etwas sein muss, was im Kontrast zu Natur und zum Erhalt der Natur steht, sondern dass sie wirklich genau dafür gebraucht wird, eben auch, dass solche Vögel bei uns weiter vorkommen können, weil dadurch die Vegetation, die heute in den nährstoffreichen Mooren sehr dicht werden würde, eben immer wieder aufgelockert wird. Und insofern, für dieses Jahr kann ich noch keine Aussagen ganz sicher machen, wie sich das weiterentwickelt hat bei dieser Vogelart. Aber wir sind auf jeden Fall daran, mit vielen Partnern auch in anderen Ländern daran zu arbeiten, dass man in die wiedervernässten Moore, die in einem geeigneten Zustand sind, quasi mit Unterstützung auch wieder solche Vögel in Zukunft ansiedeln könnte.
Bevor wir auf die sogenannte Paludikultur zu sprechen kommen, nämlich die Bewirtschaftung der Moorflächen durch Landwirtinnen und Landwirte, noch eine Musik, dann ist es soweit, von Gustav Holst. NDR Kultur à la carte, das war der erste Satz aus Moorside Suite von Gustav Holst. Er spielte die Northern Sinfonia, geleitet von David Lloyd Jones. Und heute zu Gast ist die Moorökologin Franziska Tanneberger. Und wir sprechen jetzt, wie angekündigt, über diese sperrige, eigentlich auch schöne Wort, Paludikultur. Und das bezieht sich darauf, dass in den Mooren oder auch in den wiedervernässten Mooren durchaus eine, ich nenne es mal, landwirtschaftliche Produktion möglich ist. Und zwar einerseits über Tiere. Also es gibt Landwirte oder Landwirtinnen, die mittlerweile auch Wasserbüffel versuchen anzusiedeln in diesen eher wässrigen Gebieten, die dann eben wieder vernässt sind. Es gibt aber auch bestimmte Pflanzen, aus denen Baustoffe gewonnen werden können. Und was wir alle kennen, ist das Reet, mit dem man die Häuser deckt.
Ja, genau. Das ist immer ein schönes Beispiel, wo, glaube ich, jeder dann so ein Haus schnell vor Augen hat. Ist auch in fast jedem Tourismuskatalog aus Norddeutschland zu finden und drückt natürlich auch viel aus. Das hat wieder eben auch mit Kultur, mit Traditionen zu tun. Ist im Übrigen auch was, was man rund um die Ostsee und sogar ja auch in anderen Regionen der Welt findet, dass aus diesen Pflanzen Bauten gemacht werden. Also zum Beispiel im Irak gibt es auch eine ganze Kultur, die eben solche Sumpfpflanzen genutzt hatten für Bauwerke. Und ja, dann sind andere Baumaterialien vielleicht dazugekommen. Es gab eine gewisse Verdrängung und ich finde es immer wieder ein sehr wachrüttelndes Beispiel eigentlich. Von dem Schilf, dem Reet, was derzeit in Deutschland verbaut wird, werden etwa 85% importiert. Und das ist eigentlich ja auch aus volkswirtschaftlicher Sicht und einer gesamtwirtschaftlichen Sicht totaler Wahnsinn, denn der Import erfolgt zum Teil aus China und das sind eben Pflanzen, die könnten wunderbar bei uns wachsen. Es ist auch ein Bereich, wo eigentlich ein Interesse, eine Nachfrage da ist, aber es gibt wenig Möglichkeiten, heutzutage noch Reet zu ernten in den wenigen naturnahen Mooren, die wir haben. Und den Schritt zu machen, dass man jetzt in einem wiedervernässten Moor anfängt, Schilf anzubauen, das muss man ehrlich sagen, ist eigentlich wiederum eine Leistung, die ein einzelner Landwirt nicht erbringen kann. Denn den wenigsten gehört ja ein ganzes Moor alleine. Moore sind immer in einem hydrologischen Zusammenhang, so nennen wir das. Also das ist über das Wasser natürlich wieder. Es gibt einen Landschaftswasserhaushalt, in dem sitzt so ein Moor drin. Und es ist natürlich an allen Stellen mit der Umgebung verbunden. Und man kann dann auch nicht ein halbes Moor erstmal wieder vernässen, weil man genau da Eigentum hat oder dann eben das Dachreet anbauen will. Sondern es geht dann in allen Fällen eigentlich um das ganze Moor und da sind andere Eigentümer beteiligt. Und dann wird es ganz schnell kompliziert. Dann braucht man komplizierte Verfahren für die Beantragung nach Wasserrecht, müssen Genehmigungen beantragt werden. Und das sind Dinge, die da natürlich eine Riesenhürde dafür darstellen. Und wenn man es doch mal so ein bisschen grundsätzlicher betrachtet, für die Entwässerung hat damals natürlich niemand Genehmigungen beantragt. Das ist gemacht worden. Heute sind wir an einem Punkt, den ich auch gar nicht in Frage stellen will, dass wir solche strukturierten Verfahren brauchen, aber die dauern dann wiederum sehr lange. Sie brauchen viele Menschen, die sowas eben auch anschieben und dann auch mit Biss sozusagen weiterverfolgen und nachhaken, damit dann eben auch inzwischen den Behörden gut zusammengearbeitet wird. Und aus diesen Gründen kommen wir eben damit jetzt, dass Moore wieder nass sind, doch sehr, sehr langsam nur voran.
Nun haben Sie viele, viele Jahre im Moor verbracht mit der Erforschung desselben. Ich lese aus Ihrem Buch auch, dass sich Ihr Arbeitsablauf doch dramatisch verändert hat. Das heißt, Sie sind viel mehr Vermittlerin geworden und gar nicht mehr so oft im Moor, wie Sie es vielleicht gerne sein würden.
Ja, das ist richtig. Also das finde ich auch sehr schade eigentlich. Ich versuche immer noch so ein paar Tage im Jahr dann auch, wir nennen das dann so Geländearbeiten oder Freilandarbeiten zu machen, dass man wirklich irgendwo draußen ist und Daten erhebt. Ich habe so ein paar Flächen, wo ich seit vielen, vielen Jahren schon auch immer hingehe und sie mir wieder angucke. Aber das ist auch was im Leben vieler Wissenschaftler natürlich auch so abläuft, nicht nur bei mir. Davon, dass man eben am Anfang wirklich selber noch die Daten erhebt und auswertet, entwickelt man sich natürlich weiter. Man leitet gewisse Aussagen ab, die auch vielleicht eine gesellschaftliche Relevanz haben. Man wird eingeladen, die auch irgendwo vorzustellen. Man kommt in die Möglichkeiten, darüber eben auch zu diskutieren und letztlich solche Themen eben auch ein Stück weit voranzubringen. Und das schätze ich auch sehr, dass ich diese Möglichkeiten heutzutage habe.
Franziska Tanneberger, wir sind leider am Ende der Sendung. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und schicke viele Grüße nach Greifswald. Ja, und hoffe, dass Sie weiter so interessante Erkenntnisse und hoffentlich auch viele Erfolge mit dem, was Sie erforschen, über das Moor haben werden.
Vielen, vielen Dank.
Das war NDR Kultur à la carte heute mit der Moorökologin Dr. Franziska Tanneberger. Das in der Sendung erwähnte Buch trägt den Titel Das Moor. Es ist von Franziska Tanneberger gemeinsam mit der Journalistin Vera Schröder geschrieben. Untertitel: Über eine faszinierende Welt zwischen Wasser und Land und warum sie für unser Klima so wichtig ist, ist bei DTV erschienen. Am Mikrofon verabschiedet sich für diese Stunde Martina Kothe.